Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ich lese das Evangelium und den Predigtext für den heutigen 14. Sonntag nach Trinitatis. Er steht bei Lukas im 17. Kapitel. Und es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Amen. Der undankbare Zweifler. Mit diesem Begriff hat Dostojewski den Menschen beschrieben. Der undankbare Zweifler. Und ich denke, das Evangelium, was wir gerade gehört haben, scheint das ganz genau zu bestätigen. Von 10 Aussätzigen, die geheilt worden sind, sich den Priestern gezeigt haben, die dann bestätigt haben, ja, ihr seid geheilt, ihr seid rein, kommt nur einer zurück und das ausgerechnet einer von den verhassten Samaritanern. 90% haben wahrscheinlich sofort nach der Heilung Wichtigeres zu tun, als Jesus oder Gott zu danken. Insoweit eigentlich kein besonders spannender Text, nichts Besonderes. Das ist eigentlich das, was wir so auch oft erleben können. Und aus solchen Erfahrungen, das war schon immer so, dass es diese Erfahrungen gibt, da werden dann Sprichwörter gemacht. Undank ist der Welt Lohn zum Beispiel, ist so eine Weisheit. In anderen Kulturen gibt es ähnliche Erfahrungen, die formulieren das teilweise noch ein bisschen drastischer. Wenn die Sau satt ist, stößt sie den Trog um. Oder wenn die Sonne auf einen Misthaufen scheint, so antwortet er mit Gestank. Immer die gleiche Erfahrung. Dank hat eigentlich keinen Platz. Oder noch etwas existenzieller: Kauf einen Dieb vom Galgen los und er wird helfen, dich zu hängen. Undank ist der Welt Lohn. Eine Erfahrung, die die meisten wahrscheinlich kennen, wenn man ehrlich ist, sowohl auf der Seite dessen, der sich freuen würde, wenn man ihm gedankt hätte, als auch auf der Seite der 90%, die eben nicht danken. Auf der Seite haben wir sicher auch alle schon mal gestanden. Aber warum ist es eigentlich so? Wir sind doch eigentlich meistens ganz anders erzogen worden. Und das werden die Kinder bis heute. Wenn man mal in die Metzgerei geht, erlebt man das eigentlich immer, wenn die Verkäuferin ein kleines Stückchen Fleischwurst über die Theke reicht, sagt die Mutter oder der Vater oder die Oma, die dabei sind: Sag schön Danke. Das habe ich noch nie anders erlebt. Trotzdem gibt es diese Erfahrung. Eigentlich haben wir das anerzogen bekommen von klein auf. Trotzdem ist es mit dem Dank immer so eine Sache. Undankbarkeit gilt eigentlich als Untugend und wird eben eigentlich gar nicht so gern gesehen. Schon der Talmud sagt: Undankbarkeit ist schlimmer als Diebstahl. Wenn man sich das genau betrachtet und genau mal durch den Kopf gehen lässt, dann merkt man, eigentlich bringt Undankbarkeit einem selber auch nicht wirklich was. Sie ist gar nicht wirklich nützlich. Kurzfristig mag es vielleicht einfacher sein, nicht Danke zu sagen. Man spart Zeit, man spart den Aufwand, ein kleines Kärtchen oder eine SMS zu schreiben oder einfach mal zu sagen, Dankeschön. Auf lange Sicht ist es aber eigentlich ein Eigentor, wenn man sich nicht bedankt. Das ist wie bei der Bank im Kreditwesen. Wenn ich auch morgen noch Kredit bekommen möchte, dann muss ich heute lieber meine Schulden zurückzahlen. Wenn ich morgen noch Gefälligkeiten von anderen erwarte, ist es eigentlich ganz schlau, heute Danke zu sagen, so wie ich das als Kind beim Metzger gelernt habe. Wenn es also eigentlich gegen unsere Erziehung, gegen unsere Gewohnheit ist und außerdem bei Licht betrachtet gar nichts bringt, warum ist dann trotzdem Undankbarkeit so sprichwörtlich weit verbreitet? Eine Antwortmöglichkeit könnte vielleicht sein, das, was bei dem Stückchen Fleischwurst kein Problem ist, kurz Danke sagen, das kann bei wichtigeren Dingen doch ganz schön schwer werden. Wo wir wirklich Grund zur Dankbarkeit haben, da werden wir nämlich manchmal gerade mit unseren Schwächen konfrontiert, mit unseren Grenzen, mit dem, was wir eben selber nicht schaffen, was wir selber nicht können. Und da müssen wir an unserem Selbstbild kratzen oder müssen das in Frage stellen. Wir sind eben doch nicht immer die tollen Hechte, für die wir uns halten. Wir können eben doch nicht alles aus eigener Kraft. Und das dann zu sagen, dann zu jemandem zu sagen, danke, du hast mir bei etwas geholfen, was ich selber nicht geschafft hätte, das wird dann schon schwerer. Eben viel schwerer als bei dem Stückchen Fleischwurst. Danke zu sagen, das erinnert mich eben daran, dass ich auf die Hilfe anderer angewiesen war. Und sich dem zu stellen, das ist nicht immer einfach. Da ist es vielleicht einfacher, nach vorne zu gucken, das einfach zu vergessen, weiterzumachen, so wie die 9 Geheilten, die nicht nochmal zu Jesus kommen. Das mag bei denen auch so eine Rolle gespielt haben. Man blickt beim Danken ja zurück auf etwas, also zumindest bei diesen 9 ist es so, was wirklich nicht schön war. Die Zeit der Krankheit, die möchte man vielleicht lieber vergessen. Nach vorne blicken, positiv sein, keine Zeit für Dank. Undankbarkeit ist eine Tochter des Stolzes, so formuliert das der Dichter Cervantes. Und damit ist ja genau das gemeint. Wer glaubt, alles aus eigener Kraft schaffen zu können, dem fällt es dann schon mal schwer, dankbar zu sein. Weil es eben dieses mühsam erarbeitete Selbstbild stört. Ich kann das. Ich brauche keinen. Ich schaffe das selber. Stolz oder Hochmut, so könnte man das nennen. In der traditionellen Kirche war das eine der 7 Todsünden, Stolz und Hochmut. Bei uns in der Südostgemeinde hatten wir dazu mal eine Predigtreihe zu diesen 7 Todsünden. Hochmut, Stolz, eben der Glaube, ich kann alles selber. Und das ist ja das Gegenteil von Glaube. Glaube heißt ja Vertrauen darauf, dass ich da, wo ich nicht alles selber schaffe, getragen werde. Dass ich da Unterstützung erfahre. Von Gott, oft genug auch von anderen Menschen, die dann sozusagen im Auftrag Gottes da wirksam sind als Engel. Sich nur auf mich selber, auf meine eigenen Leistungen zu verlassen, das ist in diesem Sinne Sünde, denn es führt von Gott weg in die Gottesferne. Es führt dahin, wo eigentlich kein Platz mehr in meinem Leben für Gott ist, sondern wo ich nur meine, alles selber zu schaffen. Und das eben nennt man klassischerweise im christlichen Glauben Sünde. Vielleicht kommt deswegen der Jesus am Schluss dieses Textes zu dem Satz, dein Glaube hat dir geholfen. Nicht deine gute Erziehung, dass du brav Danke gesagt hast, sondern dein Glaube, der Glaube daran, dass Gott es ist, der dir helfen kann und in diesem Fall auch geholfen hat. Der hat dir geholfen. Und Glaube und Dankbarkeit gehören dann eben zusammen. Jedenfalls Glaube und Dankbarkeit gegenüber Gott. Und deswegen preist der Samariter auch Gott mit lauter Stimme und dankt Jesus für seine Heilung. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Das ist der Taufspruch, den wir gerade gehört haben vom Espen. Glauben ist etwas, was man ja lernen muss. Was man aber am besten, wie bei allen Dingen, die man lernen muss, möglichst früh anfängt. Also möglichst im Elternhaus, bei der Oma, im Kindergottesdienst, in der Schule. Da kann man das lernen, aber später natürlich auch noch. Aber Kinder lernen das zunächst mal natürlich von den Erwachsenen. Gar nicht in großen Predigten oder im Religionsunterricht in erster Linie, sondern so, wie sie die Erwachsenen erleben. Das, was sie bei den Erwachsenen sehen, leben wir so, als säße Jesus mit am Küchentisch. Könnte man fragen. Denn dann können die Kinder das auch erleben. Lernen wir vielleicht, wenn wir Kinder kriegen, kleine Kinder haben zum ersten Mal oder meinetwegen auch zum dritten Mal, lernen wir dann jeden Tag wieder neu, dass wir mit Gott sprechen können, so wie ein Kind es tut. Dass wir ihm unsere Freuden, unsere Probleme, Sorgen einfach sagen können, unsere Klage. Dass er einfach mit dabei ist, was für ein Kind ja überhaupt kein Problem ist. Kinder erleben das, sehen das sozusagen, wo wir Erwachsene vielleicht manchmal Schwierigkeiten haben und denken, naja, ist er wirklich dabei, hört er mich, kann ich wirklich zu ihm kommen und reden? Ich denke, im Kontakt mit Kindern kann man das jeweils wieder neu lernen von den Kindern, aber die Kinder lernen es auch von uns. Es ist ein gemeinsamer Lernprozess sozusagen, den wir da durchmachen. Und das ist ein Grund für Kinder, dankbar zu sein. Kinder haben sehr gutes Gespür dafür, was wir Erwachsenen wirklich glauben. Nicht nur das, was wir predigen jetzt als Pfarrer oder Lehrer, sondern was wirklich uns trägt. Nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit Herz und Hand. Und sie sind auch große Lehrmeister des Glaubens. Sie stellen Fragen, die manches, was uns selbstverständlich scheint, mal wieder in Frage stellen können. Sie sind neugierig, wollen die Welt verstehen. Und dazu gehört eben alles dazu. Alle Wissensgebiete und Erfahrungsgebiete wollen sie durchdringen. Und der Glaube ist da ganz wichtig. Und manchmal haben sie auch verblüffende theologische Erklärungen parat. Bei uns hat zum Beispiel neulich im Kindergottesdienst ein Kind erklärt, wenn es regnet, dann gießt Gott die Blumen. Ich finde das eine ganz tolle Erklärung. Ich weiß nicht, ob Leute, die jetzt physikalisch mehr drauf haben als ich, das auch so sehen, aber ich finde, da kann man eine ganze Menge lernen. Wir müssen also nicht unbedingt große Glaubenshelden sein. Das wollte ich jetzt den Paten, Patinnen, Taufeltern und allen anderen Eltern sagen. Wir müssen nicht die tollen Glaubenshelden sein, sondern wir müssen diejenigen sein, wo die Kinder spüren, die sind gemeinsam mit mir auf der Suche. Die stellen die Fragen, die stellen sich auch den Fragen, die ich habe, suchen da mit mir nach Antworten und finden auch welche, hören gemeinsam auf die Antworten, die Gott uns in seinem Wort immer wieder gibt, im Gottesdienst, aber auch überall da sonst, wo er mit seinem Geist in uns wirkt. Wenn wir Kinder taufen, dann erkennen wir damit ja an, unsere Möglichkeiten als Erwachsene, als Eltern sind begrenzt. Das stellt uns andererseits aber auch nicht von unserer Verantwortung frei. Natürlich haben wir Verantwortung für die Kinder, sollen und können auch eine ganze Menge tun. Für sie sorgen, sie versorgen mit dem, was sie zum Leben brauchen. Und das ist eben nicht nur Essen und Trinken, Kleidung und ein Dach über dem Kopf, das ist auch ganz wichtig. Aber viel wichtiger ist vielleicht auch noch ganz viel Liebe, das Grundgefühl, du bist geborgen, du bist gut aufgehoben bei Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel, Tante. Die sind für dich da, wann immer du sie brauchst. Wir können und sollen eine Menge tun, aber wir können eben nicht alles tun. Und je länger, je mehr, desto weniger können wir eigentlich für die Kinder tun, desto mehr müssen wir sie dann loslassen. Also meine Kinder sind jetzt im Alter, wo das mit dem Loslassen schon relativ weit fortgeschritten ist, Mitte 20. Aber das fängt natürlich schon viel früher an. Wir müssen sie bald schon ihre Wege ziehen lassen. Sie krabbeln, stolpern, laufen, auf dem Bobbycar durch die Gegend düsen, mit dem Kinderrad, mit dem Mofa, mit dem Auto. Wer weiß, was noch alles kommt. Also da müssen wir als Eltern auch sagen, ja, wir können sie auch loslassen, denn sie sind behütet. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du auch hinziehst. Das war der Taufspruch vom Emil. Das sagt ja genau das aus. Gott ist dabei, Gott behütet dich und deswegen kann ich meine Aufgabe als Erwachsener gelassen angehen. Dankbarkeit und Glaube, das gehört zusammen. Recht verstanden sind das zwei Seiten einer Medaille. Dankbarkeit macht das Leben erst reich, das hat Dietrich Bonhoeffer gesagt. Und in seiner Zeit im Gefängnis, er hat ja viele Jahre im Gefängnis gesessen bis zu seiner Hinrichtung im KZ. In dieser Zeit hat er das ja nicht nur gesagt, sondern auch durchbuchstabiert in seinem täglichen Leben. Hat er die Wahrheit dieser Worte sich erkämpft sozusagen. Dankbarkeit macht das Leben reich, auch da, wo es vielleicht ganz ärmlich aussieht und ärmlich zugeht. Und um das Leben wirklich reich machen zu können, da muss Dankbarkeit eben im ganz Kleinen beginnen. Der Bonhoeffer schreibt dazu, es geht in der christlichen Gemeinschaft mit dem Danken wie sonst im christlichen Leben. Nur wer für das Geringe dankt, empfängt auch das Große. Wir hindern Gott, uns die großen geistlichen Gaben, die er für uns bereit hat, zu schenken, weil wir für die täglichen Gaben nicht danken. Wir meinen, wir dürfen uns mit dem kleinen Maß uns geschenkter geistlicher Erkenntnis, Erfahrung, Liebe nicht zufrieden geben und hätten immer nur begehrlich nach den großen Gaben auszuschauen. Wir beklagen uns dann darüber, dass es uns an der großen Gewissheit, an dem starken Glauben, an der reichen Erfahrung fehle, die Gott doch anderen Christen geschenkt habe. Und wir halten diese Beschwerden dann für fromm. Wir beten um die großen Dinge und vergessen für die täglichen kleinen und doch wahrhaftig nicht kleinen Gaben zu danken. Wie kann aber Gott dem Großes anvertrauen, der das Geringe nicht dankbar aus seiner Hand nehmen will? Und an anderer Stelle schreibt Bonhoeffer weiter, Dankbarkeit ist demütig genug, sich etwas schenken zu lassen. Der Stolze nimmt nur, was ihm zukommt. Er weigert sich, ein Geschenk zu empfangen. Dem Dankbaren wird alles zum Geschenk, weil er weiß, dass es für ihn überhaupt kein verdientes Gut gibt. Lassen Sie uns also in dieser Woche, in der für viele der Alltag wieder losgeht, die Lehrerinnen und Lehrer, die hier sitzen, wissen das, die Schüler, Schülerinnen, aber auch manche andere, vielleicht die Dankbarkeit üben. Wenn Sie schöne Ferien erlebt haben, einen schönen Urlaub hatten, seien Sie dankbar. Wenn Sie heute überhaupt einigermaßen gesund und munter hierher kommen konnten, aufstehen konnten, schmerzfrei diese Kirche erreichen konnten, seien Sie dankbar. Wenn Sie finanziell einigermaßen mit Ihrem Geld hinkommen, seien Sie dankbar. Wenn Sie mit den Menschen in Ihrer Umgebung einigermaßen friedlich auskommen, seien Sie dankbar. Wenn Sie zu einer Gemeinde gehören, zu einer Religion gehören, in einem Land, wo Sie sich jede Woche frei und ohne Angst zum Gottesdienst versammeln können, seien Sie dankbar. Unsere jüdischen Geschwister in der Wilhelm-Glessing-Straße wären dankbar, wenn da nicht immer ein Polizeiauto vor der Tür stehen müsste. Wenn Sie in einem Land leben, in dem Sie eine einigermaßen funktionierende Demokratie haben, wo Sie Ihre Meinung frei äußern können und auch Einfluss nehmen können auf das, was politisch entschieden wird, seien Sie dankbar. Wenn Sie kleine Kinder haben, die Sie taufen lassen können, die Ihnen anvertraut sind zur Erziehung, mit denen Sie gemeinsam wachsen und leben können, seien Sie dankbar. Ich glaube, ich könnte noch lange weitermachen. Es würden noch viele Beispiele einfallen. Ihnen fallen hoffentlich noch viel mehr Beispiele ein für die Dankbarkeit. Diese Beispiele zeigen, Dankbarkeit bleibt eben nicht bei dem kleinen Spruch aus der Metzgerei hängen, danke, sondern sie fordert natürlich auch Taten. Sie fängt im Herzen an, sie bleibt aber nicht folgenlos. Zunächst ändert sich vielleicht nur erstmal mein Gesichtsausdruck. Ist ja auch schon mal was. Die Sorgenfalten weichen einem freundlichen Lächeln. Aber wenn ich das übe, dann wird sich vielleicht auch mein Verhalten ändern. So wie der Zehnte Geheilte, der sich auf den Weg macht, der einen Weg geht, um Jesus zu danken. Dankbarkeit zum Beispiel für über 6 Jahrzehnte Demokratie bedeutet, sich für unser Gemeinwesen einzusetzen, selbst Verantwortung zu übernehmen, anstatt immer nur über Presse, Politiker und andere zu meckern oder sich über sie lustig zu machen, wie wir das in den Medien ja bis zum Abwinken erleben. Dankbarkeit in diesem Sinne entspringt einer Grundhaltung des Gebets. Mich selbst und mein ganzes Leben als Geschenk Gottes verstehen, mich selbst im Gegenüber, im Gespräch mit Gott erfahren, das ist die Grundhaltung des Gebets, die wir brauchen, um unsere Kirche und unsere Gemeinden, unsere Familien, unsere Gesellschaft zu beleben. Meister Eckhart sagt, wäre das Wort Danke das einzige Gebet, das du je sprichst, so würde es genügen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.